Deutschlandfunk, das war der Tag.
Noch eine knappe Stunde, dann ist dieser 13. April vorbei. Und damit willkommen zu all dem, was Sie über diesen 13. April wissen sollten. Am Mikrofon heute Theo Gerst. 4 reisten hin, einer nicht. Das ist heute unser Top-Thema. Die Präsidenten Polens, Litauens, Lettlands und Estlands reisten nach Kiew. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hingegen war dort nicht willkommen. Ein echter Eklat zwischen zwei Staaten, von denen einer mitten im Krieg steht, weswegen beide Staaten eigentlich eng zusammenhalten sollten. Dass Steinmeier ausgeladen wurde, weil er früher enge Kontakte zu Russland hatte, nun, da liegt die Betonung wohl auf dem Wort hatte, findet Bundeskanzler Olaf Scholz.
Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren und hätte den Präsidenten besucht. Das ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen. Und für mich ist ganz klar, Frank Steinmeier hat sehr, sehr präzise gleich nach seiner erneuten Wahl zum Bundespräsidenten gesagt, wie er die Dinge sieht. Er hat die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt. Und er hat den Präsidenten Putin aufgefordert, seine Truppen zurückzuziehen, den Angriff gegen die Ukraine nicht zu starten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr klares und sehr wichtiges Signal gewesen.
Ein Signal aus Kiew war es aber eben auch, dass Steinmeier nicht willkommen war. Sonst wäre er ja mitgereist. Die Debatte darüber unser erstes Thema. Die Frage, ob deutsche Panzer in die Ukraine geliefert werden sollten, unser zweites. Bundesaußenministerin Baerbock ist heute und morgen in Mali und Niger unterwegs. Dort in Mali sind 1300 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Ob sie dort bleiben sollten, auch dazu mehr in dieser Sendung, die auch sonst von der Außenpolitik geprägt ist. Schweden und Finnland diskutieren immer ernsthafter, ob sie der NATO beitreten sollten. Und Marine Le Pen, inzwischen in der Stichwahl um das Amt des französischen Staatspräsidenten angekommen, teilt außenpolitisch aus, vor allem gegen Deutschland. Damit zu unserem ersten Thema. Dass ein deutscher Bundespräsident in einem anderen Land nicht willkommen ist und ihm deshalb bedeutet wird, es wäre besser, er bliebe zu Hause, das ist schon ein einmaliger Vorgang. Aber so ist es Frank-Walter Steinmeier ergangen und so wird in Berlin heftig diskutiert. Katharina Hamberger berichtet.
Es wäre gut gewesen, Steinmeier zu empfangen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz heute im RBB in Richtung Ukraine. Auf die Frage, ob er es als Affront wertet, dass Steinmeier signalisiert worden ist, dass er nicht in der Ukraine erwünscht ist, meinte Scholz, er wolle das nicht weiter kommentieren, sagte aber auch:
Es ist jedenfalls etwas irritierend, um es höflich zu sagen. Und für mich ist ganz klar, Frank Steinmeier hat sehr, sehr präzise gleich nach seiner erneuten Wahl zum Bundespräsidenten gesagt, wie er die Dinge sieht. Er hat die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt. Und er hat den Präsidenten Putin aufgefordert, seine Truppen zurückzuziehen, den Angriff gegen die Ukraine nicht zu starten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr klares und sehr wichtiges Signal gewesen.
So der Bundeskanzler. Aus seiner Partei, der SPD, kamen hingegen teils deutlich heftigere Reaktionen auf die Absage der Ukraine an den Bundespräsidenten. So nannte der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, diese im Deutschlandfunk mehr als ärgerlich.
Wir sind ja befreundete Länder und es wäre ein gutes Zeichen gewesen, wenn zusammen mit den anderen Regierungschefs auch Steinmeier nach Kiew gereist wäre. Das stößt auch nicht nur bei mir, sondern bei vielen in Deutschland auf völliges Unverständnis.
Schmids Parteifreund und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte die Erklärung der Ukraine bedauerlich. Sie werde den engen und gewachsenen Beziehungen zwischen den Ländern nicht gerecht. Und weiter: Bei allem Verständnis für die existenzielle Bedrohung der Ukraine durch den russischen Einmarsch erwarte er, dass sich ukrainische Repräsentanten an ein Mindestmaß diplomatischer Gepflogenheiten hielten und sich nicht ungebührlich in die Innenpolitik Deutschlands einmischten, so Mützenich. Aus anderen Parteien der Koalition kommen eher zurückhaltendere Töne. So sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Rande ihrer Mali-Reise, Deutschland stehe voll und ganz an der Seite der Ukraine.
Der Bundespräsident hat bereits deutlich gemacht, dass er bedauert, dass er nicht reisen konnte. Ich bedauere das auch. Wir haben gemeinsam über diese Reise gesprochen und ich hätte sie für sinnvoll gehalten.
So Baerbock. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sprach im ZDF von einem ungewöhnlichen Vorgang.
Das sollte man, glaube ich, in Ruhe klären, was dahinter steckt. Das ist nicht freundlich, aber ich glaube, dass die Nerven überall blank liegen. Und deswegen empfehle ich es in diesem Fall hinter den Kulissen mal zu klären.
So FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die gestern zusammen mit Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses, und Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, in die Ukraine gereist war. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagte der Rheinischen Post, er könne den emotionalen Ausnahmezustand verstehen, in dem sich der ukrainische Präsident befände. Aber Frank-Walter Steinmeier sei gewähltes Staatsoberhaupt eines demokratischen Landes. Seine Ausladung sei ein diplomatischer Affront. Allerdings meint Christdemokrat Merz auch, offensichtlich säßen die Vorbehalte gegen die Russlandpolitik der SPD in vielen osteuropäischen Ländern sehr tief. Und das wiederum könne er gut verstehen. Die Bild-Zeitung berichtet, Steinmeiers Russlandpolitik und sein Festhalten an Nord Stream 2, das dieser schon vor einigen Tagen als Fehler bezeichnet hatte, seien das Motiv für die Absage an Steinmeier gewesen. Jedoch, dies wurde bislang nicht bestätigt. Eine offizielle Begründung aus Kiew gibt es bislang noch nicht. Dafür unter anderem von Andrei Melnik, ukrainischer Botschafter in Deutschland, die Einladung an Scholz, nach Kiew zu reisen, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Der Bundeskanzler selbst scheint dies momentan aber nicht zu planen.
Ich war schon in der Ukraine. Ich habe mich mit Präsident Selenskyj in Brüssel unterhalten. Ich habe mich mit ihm unterhalten in Kiew. Und wir telefonieren sehr regelmäßig, zuletzt am Sonntag, sehr lange.
Sagte Scholz im RBB auf die Frage, wann er in die Ukraine fahre.
Katharina Hamberger über den verhinderten Ukraine-Besucher Frank-Walter Steinmeier. Pressekommentare dazu hören Sie am Schluss der Sendung kurz vor Mitternacht. Derweil geht die Debatte weiter, wie Deutschland der Ukraine militärisch helfen soll. Anfangs war die Bundesregierung bekanntlich bereit, 5000 Helme zu liefern und machte sich damit lächerlich. Inzwischen geht es um schwere Waffen wie Panzer. Wie die Fronten in dieser Debatte verlaufen, aus Berlin dazu an Katrin Büsker.
Im Angesicht einer drohenden neuen Offensive der russischen Armee im ukrainischen Donbass fordert Kiew seit Tagen mit Nachdruck die Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland. Sollte Berlin dem nachkommen? Wenn es nach Anton Hofreiter von den Grünen, Michael Roth von der SPD und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP geht, ist die Antwort ja. Die drei haben sich gestern bei einer Reise in den Westen der Ukraine ein Bild von der dortigen Situation gemacht und mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments gesprochen.
Die Abwehrkraft, die Kampfeskraft, den Willen, dass dieses Land bestehen bleibt in seinen Grenzen und es wieder aufzubauen, die sind ungebrochen.
So Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses ist, bei einem digitalen Gespräch am Mittag.
Ja, wir müssen Waffen, schwere Waffen liefern. Es muss dringend koordiniert werden aus dem Kanzleramt heraus, weil es ja keinen Sinn hat, dass jedes Ministerium Wirtschaft, Verteidigung und Außen eine eigene Interpretation der Dinge hat,
forderte die FDP-Politikerin erneut. Die Ukraine wünscht sich von Deutschland unter anderem Panzer und Panzerhaubitzen, hat Medienberichten zufolge auch entsprechende Kaufwünsche an deutsche Hersteller geäußert. Rheinmetall etwa hatte signalisiert, Panzer des Typs Marder in wenigen Wochen aufbereiten und liefern zu können.
Ich bleibe sehr höflich, aber...
erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit dem RBB-Hörfunk auf mögliche Lieferungen von Marder oder Leopard angesprochen. Deutschland habe eine Verantwortung,
dass wir jetzt nicht irgendwelchen Lobbyinteressen Folge leisten, wo der ein oder andere auch Sachen, die seit vielen Jahren von niemandem gekauft werden, jetzt mal loswerden will, sondern dass wir immer helfen, dass es Dinge sind, die auch konkret eingesetzt werden können.
Scholz erklärte, die Waffenlieferungen aus Deutschland hätten bereits einen Unterschied gemacht. Am Morgen hatte der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart der Bundesregierung in dieser Frage im ARD-Morgenmagazin Zögerlichkeit vorgeworfen.
Deutschland sollte nicht derjenige sein, das Land sein, das immer auf der Bremse steht in der Frage, sondern Deutschland sollte das Land sein, das in Europa maßgeblich eine solche Entscheidung mit voranbringt. Und das vermisse ich beim Bundeskanzler.
Scholz wehrte sich im RBB gegen diesen Eindruck. Deutschland habe geliefert und werde liefern und sich dabei mit den internationalen Partnern abstimmen.
Eins ist auf alle Fälle sicher, wir werden keinen Alleingang machen. Deutschland wird nicht anders agieren als andere Länder.
Der Bundeskanzler nannte außerdem konkrete Kriterien, die Waffenlieferungen aus Deutschland erfüllen müssten.
Das eine ist, dass wir die richtigen und vernünftigen Sachen zur Verfügung stellen, für die es auch Munition gibt, für die es Ersatzteile gibt, die auch eingesetzt werden können, ohne dass Soldaten aus Deutschland zum Beispiel in die Ukraine reisen müssen.
Genau dies könnte bei Panzern ein Problem darstellen, da Schulung, Wartung und Instandsetzung organisiert werden müssten. Es müsse außerdem gesichert sein, dass die NATO durch Waffenlieferungen nicht in den Krieg involviert werde, erklärte Scholz. Deutschland habe eine Liste erstellt mit möglichen weiteren Waffen, die teils auch kurzfristig von der Industrie geliefert werden könnten.
Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrgeräte, Munition, viele, viele andere Ausrüstungsgegenstände, Waffen, die direkt gegen Panzer eingesetzt werden können, auch zusätzliches Gerät, das dazu jetzt benutzt werden kann. Alles das steht bei den Listen an, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben.
Zuletzt hatte auch die grüne Außenministerin Annalena Baerbock die Lieferung schwerer Waffen befürwortet.
Deutschland debattiert Waffenlieferungen, Ann-Kathrin Büsker berichtete. Die USA hingegen liefern. Das hat US-Präsident Biden am Abend angekündigt. Es geht um Hubschrauber, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge und Munition. Aus Washington, Claudia Sarre.
Artilleriesysteme, Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. Nach einem einstündigen Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj sagte Präsident Biden der Ukraine weitere militärische Unterstützung im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar zu. Der US-Präsident sagte wörtlich, das ukrainische Militär hat die von uns zur Verfügung gestellten Waffen bereits mit vernichtender Wirkung gegen die russische Armee eingesetzt. Die Waffenlieferung haben dabei geholfen, dass Putin mit seinen ursprünglichen Zielen, die Ukraine zu erobern, gescheitert ist. Das neue Paket an militärischer Hilfe soll laut Präsident Biden vor allem die östliche Donbass-Region unterstützen, da dort eine russische Großoffensive befürchtet wird. Die US-Regierung hat den Ukrainern seit Ausbruch des Krieges bereits Waffen im Wert von 2,5 Milliarden Dollar geliefert bzw. in Aussicht gestellt. Erst gestern hatte US-Präsident Biden seine Rhetorik gegenüber Putin verschärft und Russland erstmals Völkermord in der Ukraine vorgeworfen.
Die USA liefern weitere Waffen an die Ukraine, Claudia Sarre berichtete. Und die USA wollen noch mehr liefern, sollte es nötig sein. Auch so, das hieß es am Abend aus dem Pentagon. Tatsächlich braucht die Ukraine schwere Waffen, denn allgemein wird erwartet, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis die russischen Truppen im Osten des Landes wieder verstärkt angreifen. Was sich an den Kriegsfronten zusammenbraut, militärisch, aber auch politisch, dazu Nils Buhler.
Fürchte dich nicht, singt ein ukrainischer Soldat. Umringt von seinen Kameraden spielt er ein Volkslied auf der Bandura einer ukrainischen Zither. Eine Szene aus einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wird. Auch in der vergangenen Nacht haben die russischen Streitkräfte ihre Angriffe fortgesetzt. In der Region Kharkiv sei es ukrainischen Streitkräften gelungen, zwei russische Flugzeuge abzuschießen, sagt Regionalgouverneur Syne Hubov. Bei Luftangriffen seien mindestens 7 Menschen getötet worden. Sie beschießen unsere Wohnviertel mit Raketensystemen und Artillerie. Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 22 Zivilisten, darunter 3 Kinder, durch den Beschuss verletzt. Leider konnten Ärzte einen 2-jährigen Jungen nicht retten, obwohl sie für sein Leben die ganze Nacht gekämpft haben. Stark umkämpft bleibt die von russischen Truppen eingekesselte Stadt Mariupol. Das russische Staatsfernsehen verbreitet Bilder, die gefangene ukrainische Soldaten zeigen sollen. Auf den Fotos sind Militärangehörige mit erhobenen Händen zu sehen, die sich in einen LKW-Anhänger setzen. Nach Informationen des russischen Verteidigungsministeriums sind mehr als 1000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten gefangen genommen worden. Sie sollen freiwillig ihre Waffen niedergelegt und sich ergeben haben. Die ukrainische Seite bestreitet das. Die Stadt bleibe weiter unter ukrainischer Kontrolle, sagt der Bürgermeister von Mariupol, Vadim Boytschenko. Bisher haben ungefähr 150.000 Menschen die Stadt verlassen und sind in von uns kontrollierte Gebiete geflüchtet. Bis zu 120.000 weitere Personen in der Stadt und 60.000 Menschen in den Außenbezirken warten auf ihre Evakuierung. Unterdessen sind in Kiew die Präsidenten von Polen, Estland, Lettland und Litauen eingetroffen. Sie wollen sich mit dem ukrainischen Präsidenten beraten. Dabei soll es unter anderem um die Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen gehen. Auch Bundespräsident Steinmeier wollte ursprünglich bei der Reise dabei sein, doch die Ukraine soll das abgelehnt haben. Der Berater von Selenskyj, Arestowitsch, sagte im ARD-Morgenmagazin dazu:
Unser Präsident, der führt eine ausgewogene Politik jetzt, und das waren vielleicht die Gründe, warum er für wichtig hielt. All seine Entscheidungen sind sehr ausgewogen und sehr aufmerksam entscheidet er. Unser Präsident erwartet den Bundeskanzler, damit er unmittelbar praktische Entscheidungen treffen kann. Könnte auch inklusive die Lieferung der Waffen.
Vor allem schwere Waffen wie Panzer stehen auf der Wunschliste der Ukraine. Damit will sich das Land gegen eine befürchtete Großoffensive im Osten wappnen. Doch auch andere Gebiete in der Ukraine seien nach wie vor nicht sicher, warnte die stellvertretende Verteidigungsministerin Malia im ukrainischen Fernsehen.
Es ist wirklich noch zu früh zur Rückkehr, auch in die Hauptstadt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gefahr sehr groß ist, dass Russland uns mit chemischen Waffen angreift oder das bereits getan hat. Und auch, obwohl sie bereits über 1000 Raketen auf die Ukraine abgeschossen haben, sie verfügen weiterhin über ein riesiges Arsenal. Deshalb gibt es viele Gefahren. Solange der Krieg andauert, gibt es auch viele Risiken.
Experten und westliche Geheimdienste vermuten, dass Russland die östlichen Gebiete Luhansk und Donetsk noch vor dem 9. Mai unter seine Kontrolle bringen will. An diesem Tag feiert das Land traditionell seinen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit einer Militärparade auf dem Roten Platz.
Nils Buhler über die Lage in der Ukraine, zu der auch gehört, dass russische Truppen am Abend meldeten, sie hätten in der umkämpften Stadt Mariupol den Hafen vollständig erobert. Nachprüfen lässt sich das nicht. Themen und Ortswechsel. Afrika, die Sahelzone südlich der Sahara, dort liegt Mali, einer der ärmsten Staaten der Welt und politisch doch ein Hotspot, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Am Montag war Verteidigungsministerin Lambrecht dort, heute Außenministerin Baerbock. Und bei beiden Besuchen ging es um die Frage, ob die 1300 Bundeswehrsoldaten, die dort gerade im Einsatz sind, bleiben oder abgezogen werden, nachdem in Mali inzwischen ein Militärregime regiert, das ganz offen mit Russland anbandelt. Für Annalena Baerbock also keine leichte Reise, berichtet Stefan Ehlert.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von der Militärjunta im westafrikanischen Mali ein klares Bekenntnis zur Demokratie verlangt. Baerbock traf sich am Morgen mit Assimi Goïta, dem Übergangsstaatschef. Er war vergangenes Jahr durch einen Putsch an die Macht gekommen. Vor allen Dingen brauche es Wahlen, erklärte die deutsche Außenministerin. Solange das Land eng mit russischen Akteuren zusammenarbeite, werde Deutschland nicht weiter an der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali teilnehmen. Die Mission war am Montag von der EU auf Eis gelegt worden. Malis Außenminister Abdoulaye Diop machte deutlich, dass man sich nicht vorschreiben lasse, mit wem man kooperiere. Die Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland und China sei nötig, um die schwierigen Sicherheitsprobleme in den Griff zu bekommen. In Mali operieren verschiedene islamische Terrorgruppen. Deutschland hat dort noch rund 1100 Soldaten stationiert, davon 1000 als Teil einer UN-Blauhelm-Mission.
Ein äußerst gegensätzlicher Austausch von Positionen beim Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in Mali, Stefan Ehlert berichtete. Im Mai muss die Bundesregierung für sich klar haben und danach auch der Bundestag entscheiden, ob die Bundeswehr in Mali bleibt, ob sie ganz abzieht oder ob es zu einem Teilabzug kommt. Und das ist wohl Stand heute das wahrscheinliche Szenario, über das ich geredet habe mit Markus Keim. Er leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend.
Herr Keim, es zeichnet sich ab, dass der eine von der EU geführte Mali-Einsatz EUTM beendet wird. Daran ist die Bundeswehr mit 300 Soldaten beteiligt, um Soldaten der malischen Armee auszubilden. Dass aber der zweite, der UN-Einsatz MINUSMA mit 1000 Bundeswehrsoldaten weiterläuft. Wäre das ein der Lage angemessener Beschluss?
Also ich würde so formulieren, mir scheint das ein politischer Kompromiss zu sein. Die EU hat ja am Montag bereits angekündigt, dass sie die erste Mission, die sie angesprochen haben, EU-TMA, beenden wird. Da war die Überschrift Ausbildung und Ertüchtigung der malischen Streitkräfte, also eine Unterstützung für die malische Regierung, die jetzt von Militärs dominiert wird. Und die zweite Mission, MINUSMA, die weitergeführt werden soll, trägt die Überschrift Stabilisierung im Lande. Aber man kann das Argument machen, was man stabilisiert, ist letztlich dieselbe Regierung, die uns suspekt erscheint, die uns inakzeptabel erscheint. Das heißt, man hätte eine Menge Gründe finden können, um auch MINUSMA abzubrechen oder sich aus dieser Mission zurückzuziehen. Die Bundesregierung ist aus nachvollziehbaren Gründen da sehr zurückhaltend, weil sie natürlich die Organisation nicht schwächen will, die diese Mission durchführt. Das sind die Vereinten Nationen. Es ist der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr im Rahmen der Vereinten Nationen und dementsprechend ein Ausweis für Multilateralismus und internationale Verantwortung. Und das ist, glaube ich, das ausschlaggebende Argument, um in dieser Mission zu bleiben.
Nun ging es ja aus EU-Sicht und damit auch aus deutsch-französischer Sicht, kann man fast sagen, ursprünglich um Terrorbekämpfung. Und wenn man darin die malische Regierung und ihre Armee stärke, das Land stabilisiere, dann bremse man indirekt auch Flüchtlingsströme, bei denen sich die Menschen bis an die Mittelmeerküste durchschlagen, um von dort übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Das war ja die ursprüngliche Idee des ganzen Einsatzes. Gilt das heute auch noch?
Also die Frage der Terrorbekämpfung ist für Deutschland immer sehr schwierig gewesen, weil das steht gar nicht im Mandat des MINUSMA-Kontingents und des EU-Themen-Kontingents gleichermaßen. Und die Praxis, die die französischen Streitkräfte gehabt haben, nämlich offensive Terroroperationen durchzuführen in Mali und in der gesamten Sahelregion, an dieser Praxis hat sich die Bundesregierung und die Bundeswehr nie beteiligen können oder auch nicht beteiligen wollen. Da sind die Bundesregierungen der letzten Jahre immer sehr erpicht darauf gewesen, diese feine Linie zu ziehen, sich nicht an Terrorbekämpfung zu beteiligen. Von daher ist das gar nicht mehr das zentrale Argument. Verschiedene Argumente sind vorgebracht worden. Es ging darum, den Terror nicht nach Europa zu holen, ihn dort einzuhegen. Dann ist das migrationspolitische Argument vorgebracht worden. Es ging darum, die Migration aus Mali oder aus der Sahelregion einzuhegen und viele andere mehr. Aber letztlich ist das nie gelungen. Und das Land ist instabiler, als es jemals gewesen ist. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In den letzten 3 bis 5 Jahren ist die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle signifikant gestiegen. Und auch die Zahl der Blauhelme, der Blauhelmsoldaten, die in der Mission beteiligt sind und zu Tode gekommen sind, ist ebenfalls gestiegen.
Wenn dem so ist, Herr Keim, nutzt dieser Einsatz Deutschland dann überhaupt noch? Vor allem, wenn man dann sieht, dass das malische Militärregime, das sich dort an die Macht geputscht hat, ja offensichtlich mit Russland liebäugelt.
Also das erste Argument, weshalb man in Mali bleiben sollte oder zumindest das erwägen sollte, um es ganz vorsichtig zu formulieren, habe ich eben angesprochen. Das ist eine Mission der Vereinten Nationen. Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten immer als Hauptprotagonist internationaler Organisationen, der internationalen Friedenssicherung präsentiert. Das ist nach langer Abstinenz ein ganz wichtiger, großer, substanzieller Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Vereinten Nationen. Und damit auch ein Zeichen an die Welt sozusagen, dass Deutschland bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das, finde ich, sollte zumindest wohl erwogen werden, welches Signal man dann entsendet, wenn man sich aus einer solchen Mission zurückzieht. Und das zweite neuere Argument kann man entwickeln aufgrund des Sachverhaltes, den Sie angesprochen haben. Die Bundesregierung beklagt zu Recht die Anwesenheit von russischen Söldnern, die destabilisierend wirken, die jetzt die malischen Sicherheitskräfte unterstützen, die in den letzten Wochen an einem Massaker mit 300 Toten beteiligt gewesen sein sollen. Aber die Verteidigungsministerin hat an einer Stelle es einmal angedeutet, dass es jetzt ein geopolitisches Argument zu machen ist, demzufolge Russland man nicht Mali einfach überlassen könne. Und dementsprechend, dass es einen Fußabdruck Europas und Deutschlands bedürfe.
Also muss die Bundeswehr möglicherweise deshalb auch in Mali bleiben, um eben diesen Fußabdruck, wie Sie es sagen, dort zu hinterlassen und ihn immer wieder sozusagen auch in den Boden der Sahelzone hineinzustampfen?
Also das ist eine politische Erwägung, die entzieht sich wissenschaftlichen Kriterien, aber der Befund verbindet doch die größte Krise, mit der wir gerade konfrontiert sind, die Ukraine mit Mali. Dass uns Russland nicht nur in der Ukraine als geopolitischer Akteur, als raumgreifender Akteur entgegentritt, sondern das ist in der Peripherie Europas vielfach der Fall. In Syrien, in Libyen, auf dem Balkan, in der Zentralafrikanischen Republik und gerade auch in Mali. Und der Effekt dieser Präsenz, dieser politischen und militärischen Präsenz ist eben destabilisierend, sodass die Europäische Union und auch Deutschland damit verbunden sich daran gewöhnen muss, eine Art Nachbarschaftspolitik unter geopolitischen Vorzeichen zu konzipieren.
Und Herr Keim, wenn ich da mal kurz reingehen darf. Als es die ersten Berichte gab über das Auftauchen dieser russischen Söldner in Mali, da hieß es, dahinter stehe eigentlich gar kein russisches Konzept, also ein Konzept, aus dem man vielleicht absehen könne, Russland wolle in diesem Teil Afrikas sich so eine Art Brückenkopf schaffen und erst recht wolle Russland auch einem armen Land wie Mali gar nicht helfen. Es gehe ausschließlich darum, dem Westen gewissermaßen zu schaden, dem Westen eins auszuwischen. Steckt dann jetzt möglicherweise doch mehr dahinter, wenn Russland sich dort in Mali so engagiert?
Also ich kann keinen gestaltenden Anspruch entdecken von der russischen Seite, dass da eine bestimmte regionale Ordnung favorisiert oder gestaltet wird. Von daher ist es, glaube ich, vor allen Dingen das Anliegen richtig, was Sie angesprochen haben, europäische oder westliche Ordnungsbemühungen zu stören. Aber es ist eben kein Zufall mehr. Es ist Kalkül dahinter und es ist eine Strategie dahinter. Dieses raumgreifende Ausgreifen in die europäische Nachbarschaft ist kein Zufall und das folgt geopolitischen Imperativen genau oder denselben oder zumindest sehr ähnlichen, wie wir es in der Ukraine gerade sehen.
Und das hieße dann, man muss dem auch Paroli bieten, Ihrer Meinung nach?
Ich zögere noch, das Argument ganz stark zu machen. Aber zumindest sollte man das nicht so einfach verwerfen, weil tatsächlich, wenn wir jetzt Russland in der Ukraine aktiv, militärisch, jetzt mit schweren Waffen entgegentreten, wir, der Westen, auch die Bundesrepublik, dann ließe sich ja ein vergleichbares Argument für Mali entwickeln. Natürlich unter völlig anderen Vorzeichen. Da geht es nicht um eine Militärintervention. Aber zumindest ist es ein Moment wert, darüber nachzudenken, ob man ein solches Land trotz aller moralischen Dilemmata, trotz aller Militärregierung einfach der russischen Seite so überlässt.
Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank, Herr Keim.
Sehr gerne.
Das Interview mit Markus Keim haben wir am Abend aufgezeichnet. Damit kommen wir zu unseren Kurzberichten über das, was sonst noch wichtig war heute. Weiter Unruhen und Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland. Dabei wurde vor wenigen Tagen das sogenannte Josefsgrab beschädigt. Heute haben israelische Arbeiter das Ganze repariert. Benjamin Hammer berichtet.
Mit einem Spachtel reparierten Israelis am Morgen das Josefsgrab in Nablus. Zweimal war es in den vergangenen Tagen von Palästinensern zerstört worden. Das Grab, wo der Stammvater Josef begraben worden sein soll, zählt zu den heiligsten Stätten im Judentum, hat aber auch für Muslime und Christen eine große Bedeutung. Das Josefsgrab liegt im von Israel besetzten Westjordanland. Laut den Oslo-Verträgen soll das Areal aber von Israel verwaltet werden. Wenn Juden dort beten, ist dies mit massiver Präsenz der israelischen Armee verbunden, mit Ausgangssperren für Palästinenser und häufig auch Zusammenstößen. Dass die israelische Armee bei Tageslicht in der Gegend ist, so wie heute, ist ungewöhnlich. Es kam zu Zusammenstößen. 31 Palästinenser wurden laut palästinensischen Angaben verletzt, ein Mann wurde getötet. Nach mehreren Terroranschlägen durch Palästinenser in Israel ist die Lage enorm angespannt. Immer wieder führt die israelische Armee Einsätze im Norden des Westjordanlandes durch. Die Stimmung in den kommenden Wochen dürfte angespannt bleiben, was auch mit dem Faktor Religion zusammenhängt. Die Muslime feiern Ramadan, die Juden Pessach und die Christen Ostern. Alles zeitgleich.
Gestern hat ein Attentäter in der New Yorker U-Bahn Fahrgäste in Angst und Schrecken versetzt. Heute wurde er nach intensiver Fahndung festgenommen. Peter Mücke.
Der Mann sei um 13.42 Uhr Ortszeit in Manhattan festgenommen worden, ohne Widerstand zu leisten, sagte die New Yorker Polizeichefin Sue. Zuvor hätten die Beamten einen Tipp aus der Bevölkerung bekommen. Der 62-Jährige war ins Visier der Ermittler geraten, weil er in Philadelphia einen Kleintransporter gemietet hatte, dessen Schlüssel im Rucksack des Täters gefunden worden war, den der am Tatort zurückgelassen hatte. Zunächst war der Mann nur als Person von Interesse gesucht worden, später stufte die Polizei den Mann als Verdächtigen ein. Auf einem YouTube-Kanal mit mehr als 300 Abonnenten soll der Mann dutzende Videos hochgeladen haben, in denen es um Obdachlosigkeit, Politik und Waffengewalt geht. Und offenbar auch eines, das sich direkt an den New Yorker Bürgermeister Adams wendet und in dem er über psychische Probleme und erlittene emotionale Gewalt spricht, die, Zitat, einen zur Waffe greifen lasse. Der Polizeischutz für den Bürgermeister war daraufhin aufgestockt worden. Bei dem Angriff gestern früh in einer vollbesetzten U-Bahn im New Yorker Stadtteil Brooklyn waren 23 Menschen verletzt worden. Zunächst habe der Täter zwei Rauchbomben gezündet und dann mit einer halbautomatischen Handfeuerwaffe mindestens 33 Mal geschossen, so die New Yorker Polizei. In Panik stürmten die Menschen an einer Haltestelle aus dem Zug ins Freie. Dabei gelang auch dem Täter die Flucht. Zurück ließ er die Waffe, mehrere Magazine, eine kleine Axt, einen Rucksack mit Feuerwerkskörpern, einen Behälter mit Flüssigkeit, vermutlich Benzin und den Schlüssel für den Kleintransporter, den die Polizei 8 Kilometer vom Tatort entfernt sicherstellte. Konnte.
Sinnflutartige Niederschläge in Südafrika. Flüsse und Bäche treten über die Ufer und fordern hunderte Tote. Aus Johannesburg, Jana Gent.
Die Behörden haben bestätigt, dass mindestens 253 Menschen ums Leben kamen. Nach wie vor werden Personen vermisst. Die Zahlen könnten weiter steigen. Viele Orte an der östlichen Südküste bieten ein Bild der Verwüstung. Einige sind von der Außenwelt abgeschnitten. In der Hafenstadt Durban regnet es schon wieder, wenn auch nicht so stark wie in den vergangenen Tagen. Die klassische Osterreisewelle an den Indischen Ozean wird es in Südafrika in diesem Jahr aber wohl nicht geben. Brücken sind weggebrochen, Straßen eingebrochen oder weggespült, Funkmasten sind ausgefallen, weil es Erdrutsche gab. Tausende Häuser sind zerstört oder beschädigt. Warenlieferungen sind ins Stocken gekommen. Betroffen ist die ganze Provinz KwaZulu-Natal, vergleichbar mit einem Bundesland. Hunderte zusätzliche Polizisten und auch Militärs sind unterwegs, um kritische Infrastruktur zu sichern. Ausgerechnet die Gegend wurde getroffen, die noch dabei war, sich von den Unruhen im vergangenen Juli zu erholen. Kritik wird immer lauter, die Behörden hätten versagt. An vielen Orten wäre die Infrastruktur veraltet, die Kanalisation marode und nicht gewartet. Siedlungspolitik sei verfehlt. Auch der Klimawandel wird für den tagelangen Starkregen verantwortlich gemacht. Laut dem südafrikanischen Wetterservice könnte es über die Osterfeiertage weiteren Regen geben.
Um 7,3% sind die Preise im März in Deutschland gestiegen, das meldete das Statistische Bundesamt gestern. Heute meldete auch Großbritannien die höchste Preissteigerungsrate seit 30 Jahren. Imke Köhler mit den Zahlen.
In Großbritannien steigt die Inflation schneller als erwartet und hat nun ein neues 30-Jahres-Hoch erreicht. Nachdem die Teuerungsrate im Februar bereits bei 6,2% lag, kletterte sie im März auf 7%. Waren und Dienstleistungen kosteten damit im Durchschnitt 7% mehr als vor einem Jahr. Größter Preistreiber sind derzeit Kraftstoffe. Sie legten innerhalb nur eines Monats um 12 Pence zu, umgerechnet etwa 14 Cent. Die britischen Haushalte müssen sich unterdessen auf noch größere Kaufkraftverluste einstellen. Offiziellen Angaben zufolge könnte das Realeinkommen in diesem Jahr so stark schrumpfen wie seit den 1950er Jahren nicht mehr. Die Bank of England hatte im Dezember als erste der großen Zentralbanken seit Beginn der Corona-Pandemie den Leitzins angehoben. Zuletzt hatte sie ihn im März von 0,5 auf 0,75% erhöht. Nun wird mit Spannung erwartet, ob die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai nachlegen werden.
Zum 1. Juli steigen die Renten hierzulande kräftig und auch bis zur Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, eine alte politische Forderung der Ostdeutschen, ist es nur noch ein kleiner Schritt. Jim Bob Nikschas.
Im vergangenen Jahr sind die Löhne in Deutschland wieder deutlich gestiegen und damit werden auch die Rentenbezüge angepasst. Zum 1. Juli wird die Rente in Westdeutschland um 5,35% erhöht, die größte Steigerung seit fast 40 Jahren. In den neuen Bundesländern steigen die Bezüge um 6,12% und werden damit weiter an die Werte im Westen angeglichen. Spätestens in 2 Jahren werde die Rentenangleichung dann vollständig abgeschlossen sein, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Neben der Rentenerhöhung hat das Kabinett auch eine deutliche Aufstockung der Erwerbsminderungsrenten beschlossen. Etwa 3 Millionen Menschen sollen langfristig mehr Geld bekommen. Ab dem 1. Juli 2024 sind Zuschläge von bis zu 7,5% geplant. Zudem soll auch der sogenannte Nachholfaktor wieder in Kraft gesetzt werden. Damit fallen Rentenanstiege bei entsprechender Lohnentwicklung geringer aus. Für Arbeitsminister Hubertus Heil wird damit die Generationengerechtigkeit bei der Rente weiter gewahrt. Sozialverbände und Gewerkschaften kritisieren, dass Rentnerinnen und Rentner von der geplanten Erhöhung aber nur wenig haben werden. Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sagte, die hohe Inflation sorge dafür, dass die Rentenerhöhung von den steigenden Preisen komplett aufgefressen werde.
Die Bremsspuren des Ukraine-Krieges werden auch mit Blick auf den Konjunkturverlauf immer sichtbarer. Die Wirtschaft kommt aus der Corona-Rezession langsamer heraus als erhofft. Und das hat Folgen, zum Beispiel für die Preisentwicklung. Christoph Perenbohm.
Die Preise für die Verbraucher werden weiter deutlich steigen. Die Wirtschaftsforscher rechnen mit einer Inflationsrate von 6,1% in diesem und von 2,8% im nächsten Jahr, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zugleich warnen die Institute die Bundesregierung vor breit angelegten Hilfen, um die Energiekosten abzusenken. Nur einkommensschwache Haushalte sollten zielgerichtet unterstützt werden. Wenn man Entlastungen mit der Gießkanne verteile, dann könne das die Inflation erst recht anheizen. Die Industrie wird von den hohen Rohstoffpreisen ebenfalls hart getroffen und steht vor neuen Problemen bei Lieferketten. Dies alles sei Gift für die Konjunktur, sagte Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Das Wachstum werde sich 2022 daher deutlich abschwächen und nicht mehr 4,8% betragen, wie noch im Herbst prognostiziert, sondern nur noch 2,7%. Sollte es zu einem Lieferstopp für russisches Öl und Gas kommen, dann könnte die deutsche Wirtschaft sogar in eine scharfe Rezession stürzen. Den Arbeitsmarkt bezeichnen die Institute derzeit als robust. Sie erwarten, dass die Arbeitslosenquote sinkt auf 5,0% in den Jahren 2022 und 2023.
Eher schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft. Die Börse gibt sich davon heute unbeeindruckt. Zumindest heute. Dorothee Holz fasst den Handelstag in Frankfurt zusammen.
Man gewöhnt sich offenbar auch an schlechte Nachrichten. In den USA ist die Inflation im März auf den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen. Die US-Notenbank dürfte mit energischen Zinsschritten darauf reagieren. Eigentlich schlecht für Aktien, weil dadurch festverzinsliche, weniger riskante Anlagen attraktiver werden. An den US-Börsen geht es dennoch aufwärts, besonders gefragt sind Technologieaktien. Die Kursgewinne in New York haben den deutschen Aktienmarkt zum Schluss gestützt. Der DAX gab nur noch 0,3% nach, fiel auf 14.076 Punkte. Auch in Frankfurt hat man die Zinspolitik fest im Blick, kurz vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Entschlossenes Handeln, um die hohe Inflation zu bekämpfen, das erwarten Händler von der EZB eher nicht. Die Tonlage der Währungshüter dürfte sich aber verschärfen. Ein Wert aus der zweiten Reihe, dem MDAX, fiel besonders auf. Die Aktien des Düngemittelherstellers K+S zogen um 5% an. Der Ukraine-Krieg treibt die Preise für Düngemittel stark in die Höhe. Davon profitiert K+S. Das Unternehmen kann deutlich höhere Preise bei seinen Kunden in der Landwirtschaft durchsetzen. Der Vorstand hat die Gewinnprognose nach oben geschraubt und der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Damit bleibt K+S aber eher eine Ausnahme. Sowohl der MDAX als auch der DAX haben seit Jahresbeginn kräftig Federn gelassen. Auch der Euro. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,8.
Das Wort von der Zeitenwende, die der 24. Februar, der Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, markiert, gilt nicht nur für Deutschland. Auch andere Länder sind, ähnlich wie Deutschland, aus einer langjährigen sicherheitspolitischen Lethargie jäh herausgerissen worden. Zwei Länder ganz besonders, Schweden und Finnland. Beide sind in den 90er Jahren Mitglied der EU geworden, aber der NATO blieben sie fern. Beide hielten an der militärischen Neutralität fest, auch wenn zum Beispiel Schweden einmal sogar ein russisches U-Boot in seinen Schären dingfest machen konnte. Das allerdings nur, weil das russische U-Boot bei seiner Schleichfahrt auf Grund gelaufen war und sich dadurch selbst enttarnt hatte. Jetzt aber, nach Beginn des Ukraine-Kriegs, ist alles anders. Schweden, noch stärker aber Finnland, drängt es in die NATO. Heute trafen sich dazu die Ministerpräsidentinnen beider Länder aus Stockholm, Arne Bartram.
Finnlands Regierung tritt bei der NATO-Frage aufs Gas. Schon innerhalb der nächsten Wochen soll klar sein, ob das Land der NATO beitreten will oder nicht. Das hat Regierungschefin Sanna Marin heute bei einer Pressekonferenz mit ihrer schwedischen Amtskollegin klargestellt. Ich denke, es wird schnell gehen, innerhalb von Wochen, nicht Monaten. Die Diskussion läuft und das schon seit einer Weile. Und ich glaube, dass alle Parteien, Fraktionen, Regierung und der Präsident in der Lage sein werden, sich in den kommenden Wochen zu entscheiden. Offiziell ist noch nichts entschieden. Aber es gibt immer mehr Signale, dass Finnland tatsächlich einen seiner außenpolitischen Grundsätze der letzten Jahrzehnte über Bord werfen könnte und Mitglied der NATO werden will. Heute hat die Regierung einen Bericht zur Sicherheitslage vorgestellt. Das Ergebnis? Finnland wäre als NATO-Mitglied deutlich besser geschützt, falls Russland eines Tages auch sie angreifen sollte. Das denken auch immer mehr Finnen. Inzwischen wollen laut Umfragen rund 60% in die NATO. Natürlich muss man beitreten. Das hätten wir schon vor langer Zeit tun sollen. Aber lieber spät als gar nicht. Die NATO ist der letzte Schutz gegen unsere aggressiven Nachbarn. Ich hoffe schon, dass Finnland beitritt. Was Russland tut, ist unberechenbar. Ich glaube, Finnland wäre sicherer. In Schweden ist die Stimmung geteilter. Auch hier gibt es seit dem Ukraine-Krieg mehr Menschen, die für einen NATO-Beitritt sind. Trotzdem wirkt es so, als hätten die Schweden es nicht so eilig wie die Finnen. Regierungschefin Magdalena Andersson. Wir müssen wirklich überdenken, was das Beste für Schweden ist, für unsere Sicherheit und Frieden in dieser neuen Situation. Und natürlich ist es für uns wichtig, was gerade in Finnland diskutiert wird. Deswegen müssen wir einen engen Kontakt halten. Beide Länder arbeiten seit langem eng in der Verteidigungspolitik zusammen. Deshalb ist es auch für viele Menschen hier in Schweden wichtig, wie sich die Finnen entscheiden. Ich fände es gut, wenn Schweden der NATO beitreten würde, weil die Lage ist, wie sie ist. Sollte nur Finnland beitreten, wäre Schweden in einer gefährlichen Situation. Es liegt ja nur die Ostsee zwischen uns und Russland. Es wäre sicherer für uns beizutreten. Das sollten wir so schnell wie möglich tun. Ich kann nicht eindeutig Ja oder Nein sagen. Ich stehe irgendwie dazwischen. Keine Ahnung. Ich bin unsicher. Es ist sehr kompliziert und schwierig. Sollten sich die Finnen für einen Beitritt entscheiden, bleiben den Schweden zwei Optionen. Mitziehen oder quasi alleine zurückbleiben. Finnlands Regierungschefin Sanna Marin hofft, dass beide sich einigen können. Wenn Sie mich fragen, wäre es mir lieber, wenn wir eine ähnliche Wahl treffen würden für die ganze Region. Aber natürlich darf Schweden das selbst entscheiden. Ein NATO-Beitritt, egal ob zusammen mit Schweden oder alleine, hätte auf jeden Fall Folgen im Verhältnis zu Russland, sagt Ian Anthony, Direktor des Europäischen Sicherheitsprogramms beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Wenn Finnland der NATO beitritt, würde das für Russland bedeuten, eine lange Kontaktfläche zur NATO zu bekommen. Das würde die strategische Geografie in Nordeuropa verändern. Ich glaube, Russland sehe sich dann gezwungen, eine Antwort auf diese Veränderung zu finden. Politisch kann man es nur als einen Schlag für Herrn Putin bezeichnen. Die direkte Folge könnten zum Beispiel russische Hackerangriffe auf Behörden sein.
Finnland drängt in die NATO stärker noch als Schweden, Arne Bartram berichtete. Auch wenn die jüngsten Umfragen Emmanuel Macron vorne sehen bei der Stichwahl in Frankreich am 24. April, Marine Le Pen, Macrons Gegenkandidatin, lässt nichts unversucht, um das Blatt noch zu wenden. Nachdem sie im Wahlkampf vor allem auf dem flachen Land unterwegs war und dort fleißig Stimmen sammelte, versucht sie nun, ihre ultrarechten und nationalistischen Positionen durch eine Medienkampagne mehrheitsfähig zu machen. Heute ging es um Le Pens außenpolitische Vorstellungen und da teilte Marine Le Pen, die Grande Nation gerne führen würde, vor allem gegen Deutschland aus. Und seitdem steht fest, käme sie an die Macht, würde künftig zwischen Paris und Berlin ein anderer Wind wehen. Aus Paris, Kai Rienecker.
Marine Le Pen will sich regierungsfähig zeigen. Deswegen hatte die extrem rechte Kandidatin direkt nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl angekündigt, eine ganze Serie von Pressekonferenzen machen zu wollen, diesmal zur Außen- und Verteidigungspolitik. Vor internationalen Medienvertretern ratterte sie dabei abgelesene Sätze wie diese runter. Deutschland ist das absolute Negativ der strategischen Identität Frankreichs, das auf Unabhängigkeit, Abschreckung und weltpolitische Bedeutung setzt. Angesichts dieser unvereinbaren Unterschiede werden wir jede Zusammenarbeit mit Berlin einstellen. Das gelte für alle Projekte von Kampfflugzeugen oder Panzern. Frankreich werde hier eigene Nachfolgemodelle entwickeln. Unter ihrer Präsidentschaft würde Frankreich auch jede Unterstützung für einen ständigen Sitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat einstellen. Frankreich würde auch die integrierte Kommandostruktur der NATO wieder verlassen. Einen Austritt aus der Europäischen Union strebe sie nicht an, aber von einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik halte sie gar nichts. Je ne laisserai pas l'Allemagne détruire l'industrie nucléaire française, par exemple. Ich werde Deutschland nicht die französische Atomindustrie zerstören lassen, so Le Pen. Frankreich würde unter ihrer Führung aus der europäischen Energiepolitik aussteigen. Angesprochen auf ihre kritischen Äußerungen gegenüber Deutschland, führte Le Pen auf der Pressekonferenz aus: Das Problem ist, dass Deutschland oft Entscheidungen ergreift, bei denen wir die Opfer sind. Das gilt für die deutsche Energiepolitik, aber auch dafür, dass Deutschland Hunderttausende Migranten aufgenommen habe. Ihrem politischen Gegner Macron warf Le Pen Blindheit gegenüber der deutschen Politik vor. Während der Pressekonferenz mit der extrem rechten Präsidentschaftskandidatin kam es zu einem Vorfall mit einer Demonstrantin, die ein Foto in Herzform in die Höhe streckte, auf dem Putin und Le Pen zu sehen waren. Sicherheitsleute warfen die Frau brutal zu Boden und schleiften sie an den Füßen aus dem Saal. Le Pen musste im Wahlkampf immer wieder dem Vorwurf einer zu großen Nähe zum russischen Präsidenten entgegentreten. In der Stichwahl um die französische Präsidentschaft steht die Politikerin in 11 Tagen Amtsinhaber Macron gegenüber. Die Umfragen sagen bislang einen knappen Vorsprung für Präsident Macron voraus.
Kai Rienecker berichtete. Und wir kommen zur Presseschau und dem Blick auf die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Inga Gebauer, vorgetragen von Richard Hucke.
In den Kommentarspalten der Zeitungen von morgen geht es um die diplomatischen Misstöne zwischen Berlin und Kiew. Bundespräsident Steinmeier hatte einen Solidaritätsbesuch in der Ukraine geplant. Seinen Angaben zufolge war dies offenbar in Kiew nicht gewünscht. Am Abend sagte nun sein Amtskollege Selenskyj, man habe keine offizielle Anfrage erhalten. Diese Entwicklung konnten die Kommentatoren nicht mehr berücksichtigen. Die Glocke aus Oelde schreibt zu dem Thema: 7 Wochen Vernichtungskrieg und immer dringlichere, oft vergebliche Forderungen nach Lieferung militärischer Hilfe haben ihre Spuren bei Selenskyj hinterlassen. Diese unvorstellbare Angespanntheit rechtfertigt es dennoch nicht, dem deutschen Staatsoberhaupt die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Die Nürnberger Nachrichten sind überzeugt: Über die Absage an Steinmeier freut sich nur einer, Putin. Es ist nun ein Riss sichtbar in der vorher geschlossenen Front gegen ihn. Die Volksstimme aus Magdeburg warnt: Die ukrainische Führung droht mit ihrem auftrumpfenden Eigensinn, Sympathien in Deutschland zu verspielen. Damit das nicht passiert, sollte Deutschland nun seinerseits nicht den Beleidigten spielen, empfiehlt die Heilbronner Stimme. Vielmehr geht es jetzt darum, dass beide Seiten ein deutliches Zeichen der Einigkeit setzen. Was wäre dazu besser geeignet als ein Besuch von Olaf Scholz in Kiew? Die Neue Osnabrücker Zeitung bezweifelt, dass der Bundeskanzler diese Einladung aus Kiew annehmen kann. Wenn Steinmeier ausgeladen wird, kann Scholz nicht mehr zusagen, ohne Steinmeier zu beschädigen. Olaf Scholz sollte in die Ukraine reisen, findet dagegen die Frankfurter Rundschau. Aber nur, wenn der Bundeskanzler Konkretes mitzubringen hat. Die Zusage für ein radikal beschleunigtes Gasembargo beispielsweise, weitere Waffenlieferungen, Sanktionen oder finanzielle Hilfen. Für eine reine Solidaritätsbekundung ist es hingegen viel zu spät. Die OM-Mediengruppe aus Vechta befasst sich mit der geplanten Erhöhung der Renten, die das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat. Ist die geplante kräftigste Rentenerhöhung seit Jahrzehnten ein Paradebeispiel beherzter Sozialpolitik oder Blendwerk? Beides trifft zu. Durch die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors werden künftige Rentenerhöhungen deutlich geringer ausfallen. So kann sich der Staat mit einer faktischen Rentenkürzung zurückholen, was er jetzt als kräftigen Schluck aus der Pulle bietet. Das ist eine unsoziale Milchmädchenrechnung. Der Staat muss besser aufklären, fordert die Süddeutsche Zeitung. Ja, es stimmt, schon in den Renteninformationen steht gleich im ersten Absatz, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Aber viele achten nur auf die fettumrandeten Zahlen und übersehen wichtige Textpassagen.
Soweit die Presseschau heute mit Richard Hucke. Und das war die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Theo Gers dankt für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht, egal ob Sie schlafen dürfen oder nicht.